Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Energie wird deutlich teurer werden in Zukunft.
Ökologisch wäre es sinnvoller, die Atomkraftwerke zu mobilisieren. Dann aber auch nicht für ein halbes Jahr, sondern, wenn man realistisch ist, auf 5-6 Jahre.
Hallo, meine Damen und Herren. Guten Morgen, lieber Michael.
Guten Morgen, lieber Bert.
Tja, ich möchte heute gerne zwei Themen mit dir diskutieren, nämlich einmal die gestern herausgekommene Gemeinschaftsdiagnose der Institute von Essen, München, Kiel und Halle und die noch etwas kryptische Einigung der die Regierung tragenden Parteien auf eine Gaspreisbremse. Das sind die beiden Themen. Mal sehen, ob wir das durchkommen. Also fangen wir an mit der Gemeinschaftsdiagnose, die ja mit den Werten von plus 1,4 in diesem Jahr, minus 0,4 im 2023 und plus 1,9 in 2024 relativ nah an den Werten des Handelsblatt Research Instituts, welches eine Woche vorher rausgekommen ist, liegt aber ziemlich weit ab von dem, was euer Institut vorausgesagt hat. Nämlich ihr sagt ja voraus, minus 1,75% im nächsten Jahr, das heißt in der Summe 4 negative Quartale und dann eine schleppende Erholung. Wo siehst du den Grund für den Pessimismus des IW?
Nun, wir nehmen einmal zur Kenntnis, dass die Unternehmen Tag für Tag immer mehr Meldungen produzieren, die ihre Schwierigkeiten deutlich machen. Du kannst, egal zu welchem Kreditinstitut, zu welchem Verbund gehen, es häufen sich die Meldungen, dass Unternehmen nicht mehr in der Lage sein werden, mit ihrer Liquidität zu managen, dass die Kostenbelastung bei einer Vervielfachung der Strompreise sie einfach aus der Kurve wirft. Wir hören zunehmend beispielsweise aus dem Handwerk, dass Unternehmen auch nicht mehr in die nächste Generation weitergegeben wird, dass Unternehmen geschlossen werden, im Grunde zum Jahresende, weil aus vielerlei Gründen, aber vor allen Dingen wegen der Energie, der Stromkosten hier im Mittelpunkt, es am Standort Deutschland nicht mehr geht. Mhm. Und das führt zu dieser sehr vergleichsweise negativen Sicht, die wir haben. Darin sind enthalten schon zwei negative Quartale im Jahr 22, das heißt das dritte Quartal, das vierte Quartal und das erste und zweite Quartal im kommenden Jahr. Das heißt, wir starten sehr viel schlechter und deswegen ist das auch dann mit minus 1,75% für das nächste Jahr im Jahresdurchschnitt zu nennen. Wir haben jetzt zwischenzeitlich, das sehe ich durchaus als Bestätigung, nochmal das Konsumklima bekommen, das nochmal deutlich eingebrochen ist.
Liegt auch bei uns auch auf Rekord. Tief, ja.
Genau, und das ist natürlich wirklich eine sehr dramatische Bündelung von negativen Faktoren. Das muss man halt immer sehen. Wir hatten das ja unter verschiedenen Gesichtspunkten immer mal angeleuchtet. Wir haben diesen Kostenschock bei den Unternehmen, wir haben den Kaufkraftentzug bei den privaten Haushalten, wir haben die Verwerfungen auf den internationalen Finanzmärkten, die man zunehmend greift mit Blick auf die unterschiedlichen geldpolitischen Pfade, die sich da abzeichnen. Und wir sehen halt vor allen Dingen in dem Bild auch noch nicht so richtig die Antwort. Vielleicht ist die diese Woche gegeben worden, das wird man sich genauer anschauen müssen. Aber selbst, das will ich sagen, unser Bild zeigt oder geht davon aus, dass das zweite Halbjahr 23 den Weg nach oben eröffnet. Und das ist aber schon voraussetzungsstark. Das heißt, das, was diese Woche möglicherweise im Grundsatz beschlossen wurde, Gaspreisbremse, Strompreisbremse, wäre dafür schon ein wichtiger Beitrag.
Ja, dann ist man ja fast beim Negativszenario der Gemeinschaftsprognose, die das erste Mal machen. Da wird ja vorausgesagt minus 7,9. Das ist viel stärker der Einbruch als in der Finanzkrise 2008, 2009. Und auch noch in 2024 minus 4,2 für den Fall des Gasmangels, ein kalter Winter und andere Misslichkeiten. Dann rückt ihr also eher in dieses absolute Negativszenario.
Ja, nicht ganz. Ich glaube, man muss einfach sehen, wir haben jetzt schon eine erheblich stärkere Belastung, als sie viele wahrhaben wollen. Das kann man in den Unternehmensnachrichten, Ich habe es eben erwähnt, man sieht es beim privaten Verbrauch, das wird sich jetzt verstärken. Die privaten Haushalte haben überwiegend ihre Abrechnungen bekommen, wissen, was fürs nächste Jahr auf sie zukommt. Es wird hohen Maße Ersparnis geben, der private Konsum wird leiden. Wir sehen bei vielen Unternehmen das Zurückstellen von Investitionen, wenn nicht das gar das Annullieren von Investitionsentscheidungen.
Und Investitionen im Ausland können
genau,
wir feststellen.
Genau, und andere Standorte wären interessanter. Also
USA
ich sage ganz ehrlich,
geworden.
Bert, diese 1,4 und minus 0,4 fürs nächste Jahr, die sind mir nicht wirklich plausibel, denn gleichzeitig sagen die, es bleibt eine sehr hohe Inflation. Da sind sie sogar etwas pessimistischer als wir. Das hat aber dann auch reale Effekte, weil es natürlich über die Kostensteigerung oder den Kaufkraftentzug nochmal entsprechend wirkt. Also insofern bin ich da sehr zögerlich, diese Gemeinschaftsdiagnose als plausibel zu sehen. Ich will jetzt nicht die eigene in den Vordergrund drücken, nur ich glaube, das Problem ist generell, dass wir in diesen Prognosen ja eigentlich davon ausgehen, und genau das hatten wir beim letzten Mal diskutiert, haben wir jetzt eigentlich mit einer langanhaltenden Anpassungskrise, Deindustrialisierung zu tun oder nicht? Und auch unsere -1,75 oder 1,75% gehen davon aus, dass wir es mit einer Rezession zu tun haben und nicht mit einem dauerhaften anhaltenden
Umbruch
Prozess oder langanhaltenden Prozess der Deindustrialisierung.
Deindustrialisierung, ja. Ich bin auch ein bisschen skeptisch, was diese Prognosen angeht, da wir ja eigentlich von der gut gemeinten Geldpolitik letztlich Sperrfeuer für die Wiedererholung der Konjunktur bekommen. Nämlich beide Zentralbanken, die beiden wichtigen Zentralbanken der Welt, die FED und die EZB, machen formal die gleiche Zinspolitik, nämlich die Straffung. Die FED läuft vor, die EZB kommt nach. Aber die Wirkungen sind doch sehr unterschiedlich. Nämlich während wir in den USA eine traditionelle, klassische nachfrageinduzierte Inflation haben, während wir in Deutschland oder in der Eurozone ja doch eine vorwiegend angebotsseitig importierte Inflation haben. Und vor diesem Hintergrund, die EZB der FED folgt, kann das nur dazu führen, dass Unternehmen ausweichen und wir eben eine importierte Inflation haben. Wie siehst du dieses Problem?
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Ja, ja, also ich meine, dass diese Bewegung beim Wechselkurs, die wir in den letzten Tagen gesehen haben, deutlich unter Parität, hat ja vielleicht zwei Faktoren. Das eine ist, was du nennst, die unterschiedliche Dynamik bei der Zinspolitik. Also wie weit geht die FED voran? Sie hat es früher gestartet.
Früher gab es ja den Greenspan-Put, der hat immer eine Rezession verhindert. Aber ob es einen Powell-Put gibt, das weiß man nicht.
Ja, wissen wir nicht. Ne? Und, die EZB hinterher, auch zu spät für viele. Und das hat den Wechselkurs belastet. Zum anderen ist es aber auch so, wenn man mit internationalen Investoren spricht, die haben große Zweifel am europäischen und am deutschen Standort. Und Europa, Eurozone ist natürlich immer noch im hohen Maße durch die deutsche Volkswirtschaft geprägt, weil man nicht erkennt oder zumindest im Augenblick nicht erkennen kann, wohin denn dieser Strukturwandel führt, ob wir in der Lage sind, diesen Wechsel der energiepolitischen Grundlagen überhaupt darzustellen. Ich meine, das ist ja alles hier ein Ritt auf des Messers Schneide. Es werden jetzt zwar Atomkraftwerke verlängert ins Angebot genommen, aber auch nur zwei von dreien. Eigentlich müssten wir auch die drei aus dem Vorjahr noch dazu nehmen, weil wir damit ja nicht beantworten können, wie wir denn in einem Wechsel hin zu den Erneuerbaren, die aber ja natürlich sehr unstet sind, je nach Wetterbedingungen, ist gesicherte Leistung gebaut werden kann. Und wenn die gesicherte Leistung nicht mehr durch Gaskraftwerke kommen soll, weil wir die nicht verstromen.
Eine Wette auf einen milden Winter.
Genau, es ist das. Oder wir sagen, wir bringen jetzt doch noch mal mehr als nur zwei Kohlekraftwerke in Betrieb, was man machen kann, auch machen müsste. Aber ökologisch ist es natürlich bedenklicher und ökologisch wäre es sinnvoller, die Atomkraftwerke zu mobilisieren, dann aber auch nicht für ein halbes Jahr, sondern, wenn man realistisch ist, auf 5-6 Jahre. Dann reden wir über eine ganz andere Dimension, um diese Energiewende überhaupt abzusichern. Und dafür gibt es überhaupt gar keine Antwort. Und deswegen ist auch der Zweifel vieler internationaler Investoren sehr hoch. Und die sehen natürlich auch, dass sich Investitionsstandortentscheidungen verschieben. Und der deutsche, der europäische Standort deutlich ins Hintertreffen gerät. Und das äußert sich auch im Wechselkurs, ne?
Und das wäre ja der Beginn des Ende des sehr erfolgreichen deutschen Geschäftsmodells des exportgetriebenen Wachstums. Wenn wir jetzt Investitionsverlagerungen haben, wenn sich dieser Trend verschärfen würde. Ich sehe darin eine Gefährdung für das bislang erfolgreiche Modell. Und wie könnte man da rauskommen?
Naja, ich glaube, wichtig ist, dass neben der Liquiditätsstützung über den Winter hinweg, dazu habe ich Vorschläge gemacht mit einem Kollegen, dass man das über Stundung von Steuervorauszahlung, auch Erstattung schon geleisteter Vorauszahlung macht. Großer Vorteil der Finanzamtslösung ist, es ist eigentlich nur eine zeitliche Verschiebung. Mhm. Ja, man verzichtet auf die aktuellen Vorauszahlungen, aber am Ende kommt sowieso das Finanzamt. Da wird man sehen, was tatsächlich passiert. Aber man hilft in der gegebenen Lage bei den enorm hohen Preisen, die Liquidität in Unternehmen zu sichern, damit die handlungsfähig bleiben. Und dann ist die eigentliche zweite Frage, welche Perspektive gibt es für den Gaspreis und den Strompreis? Da werden wir jetzt, das wissen wir heute noch nicht, was da wirklich beschlossen wurde. Es werden ja auch unterschiedliche Milliardenbeträge genannt, die dafür zur Verfügung stehen. Auf der einen Seite bis 36 Milliarden, auf der anderen Seite bis 200 Milliarden, vermutlich über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, was mir nicht so ganz einleuchtet, weil der eigentlich ja eine ganz andere Funktion hat, auch von seiner gesetzlichen Grundlage. Jedenfalls wird man die anpassen müssen, wie auch immer, den Gaspreis herunter zu subventionieren oder die Teuerungseffekte teilweise zu kompensieren auf der Ebene der Endkunden, gleichzeitig damit im Strommarkt einen Effekt auszulösen, weil die Gaskraftwerke halt günstiger werden und dann ist auf anderer Seite einem ja die Möglichkeit gibt, sozusagen diese Zufallsgewinne noch einzusammeln, die man dann für die Strompreisbremse. Also das ganze Design, das ja sehr umfassend sein soll nach den Pressemeldungen, wird entscheidend sein. Erstens, wie viele Fehlanreize stecken drin? Denn das ist natürlich ein kritisches Thema, aber wahrscheinlich unvermeidlich. Und zweitens, greift es, um die Erwartungen der Investoren für den Standort Deutschland zu stabilisieren? Ja, das ist aus meiner Sicht das zentrale Thema.
Das ist
Thema.
Das richtig, aber das hängt natürlich davon ab, dass die EZB ihren Kurs nicht weiter verschärft und weiter fortsetzt. Nämlich solange sie deutliche, sagen wir mal, höhere Leitzinsen setzt als die europäische, haben wir immer eine importierte Inflation drin, die man auch schwer zu bekämpfen hat. Und dann ist es natürlich selbstverständlich, dass bei dieser Differenz man doch dann lieber im Ausland investiert, oder?
Ja, das ist in der Tat ein Abzugseffekt. Wir hatten ja das, was die Fed macht und die auch die Perspektive, die sie gibt. Wir sehen ja erste Schleifspuren der amerikanischen Volkswirtschaft, auch Moderierung in der Preisentwicklung. Mhm. Aber das ist natürlich bei weitem noch nicht ein Inflationsniveau, was auch selbst für eine amerikanische Notenbank akzeptabel ist, die ja eher mit 3-3,5% leben können als eine europäische oder deutscher Tradition betriebene Geldpolitik, die auf 2% setzt bei der Konsumentenpreisinflation. Also das bleibt und die Frage ist, wie lange sozusagen Powell das durchhält und ohne dass es kippt und dann die realwirtschaftlichen Effekte sehr stark negativ sind. Aber sie haben natürlich, du hast es eingangs gesagt, vor allen Dingen auch binnenwirtschaftliche Antriebskräfte für diese Inflationsentwicklung in den USA. Das ist bei uns in gewissem Maße anders. Deswegen muss trotzdem die EZB handeln. Sie hat ein Reputationsrisiko und sie sieht natürlich auch den Wechselkurseffekt und versucht den natürlich auch einzudämmen.
Nun ja, aber wenn wir das alles zusammennehmen, ist natürlich diese Krise, die wir gegenwärtig erleben, ausgelöst durch den Ukraine-Konflikt und die Explosion namentlich der Gaspreise, sind das Vorboten eines Auslaufens des erfolgreichen Geschäftsmodells des exportgetriebenen Wachstums in Deutschland?
Können sein, müssen nicht sein. Also ich weiß, du bist ja immer sehr skeptisch. Das haben wir ja schon mehrfach unseren Zuhörern vorgeführt. Ja. Wenn ich dann immer noch optimistisch bin und sage, dass das Geschäftsmodell Deutschland ja nicht nur getragen ist vom Export, sondern Export ist Ausdruck einer Wettbewerbsfähigkeit, eines technologischen Vorsprungs. Und wenn ich mir jetzt mal die aktuellen Zahlen mal anschaue für die Entwicklung des deutschen Außenhandels in den letzten Monaten oder seit Jahresanfang 22, dann ist das sowohl Richtung China stabil, in die EU deutlich dynamisch Das gilt auch Richtung USA. Das ist kein Mangel. Probleme haben wir eher Richtung UK. Da sind wir deutlich noch unter Wasser. Aber das hat andere Gründe. Und das ist eher die Schwäche Großbritanniens infolge des Brexit. Also man muss schon sehen, wir sind weiterhin hoch erfolgreich auf den internationalen Märkten. Und wir haben auch das technologische Know-how. Und das kann man auch überall beobachten. Jetzt beispielsweise auf der früheren LKW-IAA in Hannover. Welche technologischen Sprünge da möglich sind und die auch von den deutschen Automobilisten geleistet werden können. Das ist eine Chiffre dafür. Aber klar ist, und das war aber immer schon die entscheidende Frage, wie kriegen wir die energetischen Grundlagen transferiert? Und dass jetzt man den Mut hat, den Preis zu verändern, beziehungsweise den sich aus dem Markt ergebenden Preis nicht durchwirken zu lassen, ist natürlich ein dramatischer Eingriff, aber wir sind auch in einer dramatischen Situation. Und die Frage ist, wie klug macht man das, ohne die Sparanreize bei Gas doch dann vollends zu verringern. Das sehen wir übrigens. Niederlande, die haben die Preiseffekte weitgehend wirken lassen. -25% beim Gasverbrauch. Mhm. Frankreich hat neutralisiert. 0%. Und die Spanier haben sogar einen leichten Anstieg im Gasverbrauch. Die haben offensichtlich noch nichts, auch etwas fehlorientiert, was die Interventionen angeht. Deutschland erwarten wir insgesamt bei den Endkunden 10%. Bei den Unternehmen haben wir 20% Gaseinsparungen. Das heißt, da sind wir schon auf einem ganz guten Pfad. Aber es reicht halt nicht, denn, und das macht diese Intervention am Markt auch so unvermeidlich, wir haben auch nur ein begrenzt elastisches Angebot. Und nachdem Nord Stream 1 und 2 explodiert sind, wer immer das war, stellt sich auch die Frage, wie die anderen Pipeline, wie sicher sind die eigentlich? Also die Verbindung zwischen Norwegen und dem Kontinent, dem Festland.
Nun, ich bleibe noch mal bei meinem moderaten Pessimismus. Das letzte Jahrzehnt war ein sehr erfolgreiches Jahrzehnt für die deutsche Wirtschaft. Kein anderes Land, mit Ausnahme vielleicht von Südkorea, hat einen so großen Industriesektor wie Deutschland, das muss man sagen. Kein anderes Land der Welt. Mhm. Und deswegen ist natürlich die Energieintensität hier besonders hoch. Und wenn wir jetzt, und die Energiepreise waren eigentlich nie so niedrig wie im letzten Jahrzehnt. So, und diese Zeit wird deutlich verändert sein. Und deswegen bleibe ich dabei, dass die, sagen wir mal, Voraussetzungen, dass traditionelle Modell so fortzuführen, sich deutlich verschlechtert haben. Denn wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Energie wird deutlich teurer werden in Zukunft. Und kein anderes Land hat so einen großen Industriesektor und ist damit so abhängig von günstiger Energie wie Deutschland.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Ja, ich will da gar nicht widersprechen. Die Frage ist nur, was passiert dann? Nehmen wir mal an, es gelingt über eine wie immer noch auszubuchstabierende Gaspreis- und Strompreisbremse, die Standortbedingungen doch angemessen zu stabilisieren. So vorsichtig will ich mal das mal formulieren. Dann ist das
zu stabilisieren
für mich,
oder einen weiteren Verfall abzumildern.
Genau. Dann heißt das für mich aber, dass der Standort auch aus dieser Krise heraus nicht zwingend einen Deindustrialisierungsprozess abgleiten muss. Und dann ist die Frage, wenn die Unternehmen, und viele stehen jetzt gerade von Investitionszyklen, ob das in der Papiererzeugung ist, Glas im Automobilbereich, wenn diese Investitionen jetzt stattfinden und durch diese veränderten Rahmenbedingungen trotz des Schocks jetzt aus den Interventionen der Politik wirken und der Standort dann seine Attraktivität behält, dann werden diese Investitionen doch hier stattfinden. Es ist ja nicht so, dass es überall anders grundsätzlich in allen Faktoren besser ist als hier, sondern wir haben eigentlich das Problem gehabt, dass wir mit dem vorherigen Arrangement hingekommen sind, auch bei vielen anderen Nachteilen, aber wir haben gut ausgebildete Fachkräfte.
Aber die immer weniger werden?
Ja, das gilt aber woanders auch. Das gilt in Großbritannien noch viel schlimmer. Die Bevölkerung ist deutlich kleiner.
Das ist ja kein Standortkonkurrent eigentlich. Der Standortkonkurrent sind die USA.
Ja, gut, aber man sieht zum Beispiel, was es bedeutet, wenn man die Grenzen dicht macht und nicht mehr die Mobilität der Fachkräfte oder Beschäftigten generell, der Arbeitskräfte, so hat, wie es in der Europäischen Union der Fall ist. Und dass den Preis zahlen die Briten jetzt, weil diese Knappheiten sind doch ganz anders dramatisch. Wir haben sie in den USA nicht in der Schärfe, aber da haben wir eher ein Qualifikationsproblem. Also bevor man mit hoch differenzierten Produktionsweisen in die USA geht, glaube ich, ist ein langer Weg. Und auch China, das insofern stabilisiert von der anderen Seite her ja auch die Wahrnehmung, China ist politisch durchaus mit Fragezeichen zu versehen. Ja. Das darf man nicht übertreiben, aber es ist halt, man sollte nicht naiv sein. Das wäre meine Aussage dazu. Und USA ist jetzt auch nicht so ein stabiles Pflaster, denn da kann in 2 Jahren auch Trump oder eine ähnliche Figur in Amt und Würden sein, sodass wir wiederum ganz andere Diskurse und Konflikte haben. Und dann wird man sich doch etwas stärker wieder auf Europa besinnen. Die Frage ist, kriegen wir die Kurve? Denn dann in dieser Zeit politisch stabilisierter Preise diese Innovationen nach vorne zu treiben. Denn klar muss auch sein, bei allen Gaspreisen und Strompreisbremsen, die man da macht, man wird nicht dauerhaft auf diesem Niveau das stabilisieren können. Man wird das ja irgendwie in den Marktpreis wieder hoch, vielleicht über 3-4 Jahre auf den Marktpreis hochschleusen müssen, der, wie du zu Recht sagst, dauerhaft auch höher ist.
Ja.
Und dann haben wir überhaupt die Hoffnung, dass in dieser Zwischenzeit die vielen Investitionen, die möglich sind, da reden wir über hohe Milliardenbeträge, dreistellige Milliardenbeträge, die allein im Unternehmenssektor zusätzlich anstehen, dass die einen Effizienzgewinn und eine andere energetische Grundlage mit möglich machen.
Ich hoffe, du hast recht, aber ich befürchte, dass wir ein Mittelstandssterben bekommen.
Ja, das ist auch nicht vom Tisch. Sehr.
Das ist nicht vom Tisch. Und das ist ja letztlich auch das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Und deswegen bin ich da etwas pessimistischer als du. Aber du hast gesagt, das habe ich ja auch gelesen, man hat sich da auf einen Gaspreisdeckel geeinigt. Wie genau der funktionieren soll, habe ich nicht mitbekommen. Also wäre toll, wenn du das auch mir und unseren Hörern mal erklären könntest.
Also ich habe auch nur dazu die Meldungen gestern entnehmen können, dass es eine grundsätzliche Einigung gibt. Ich hatte die Kosteneffekte benannt. Man muss ja immer eigentlich genauer formulieren. Also Gaspreisdeckel würde ja bedeuten, man wirklich deckelt den Gaspreis, so wie er sich eigentlich auf den Märkten ergibt und sorgt dafür, dass auf den Wholesale-Märkten, auf den Großhandelsmärkten, wo letztlich ja die Preiskette ausgelöst wird, ein geringeres Niveau wirksam wird. Das ist die eine Variante. Das würde natürlich dazu führen, dass wir viele Anreizeffekte dieses Preises ja auch verlieren. Denn natürlich sollen auch müssen ja Einsparungen stattfinden. Ja. Und wir wollen aus den fossilen Energieträgern raus.
Ja.
Auf der anderen Seite kann man natürlich versuchen, es nicht als Gaspreisdeckel, sondern eigentlich als Gaskostendeckel zu machen, indem man nämlich quasi den Verbrauchern, den Unternehmen, wie auch den Haushalten, bezogen auf einen prozentualen Anteil von Durchschnittsverbrauch des der letzten Jahre oder vielleicht noch des letzten Jahres, eine Erstattung zahlt, die quasi auf eine, ich sag mal, 13 Cent pro Kilowattstunde Gaspreis zurückführt, den Rest aber nach Marktpreis wirken lässt. Und das würde bedeuten, dass für das, was ich sozusagen über diese Effekte, die ich bei dem Standardverbrauch oder bisherigen hatte, einfach bestraft werde, wenn ich nicht einspare, wenn ich nicht effizient werde. Und man könnte über die Zeit hinweg dann halt nicht nur dieses Preiscap anpassen, also es wird dann von Jahr zu Jahr halt ein höherer Preis zugemutet, auch beim Grundverbrauch, sondern ich reduziere auch den Grundverbrauch. Ich kann sagen, mal 80% im ersten Jahr, dann geht das auf 75, 70 und so weiter runter, sodass klar ist, die Unternehmen, aber auch die privaten Haushalte müssen auch reagieren.
Ja, das setzt natürlich voraus, dass ich die technologischen Möglichkeiten habe. Und da kann man natürlich bei vielen Mittelständlern also große, sagen wir mal, Probleme haben.
Da würde ich deren Findigkeit nicht unterschätzen. Das sind Dinge, da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wir müssen ihnen die nur auch eröffnen. Bernd, weißt du, wenn du der Bundeskanzler im Deutschen Bundestag dann der Opposition zuruft, wir haben das mit dem Fuel-Switch als Problem schon erkannt, da habt ihr noch nicht mal gewusst, dass es das gibt, dann ist das zwar richtig. Also die Frage,
keine
wenn
Antwort,
Unternehmen.
Aber keine Antwort aufs Problem.
Ja, doch, Moment. Es ist schon, und viele Unternehmen haben noch andere Möglichkeiten. Sie haben noch alte ölbasierte Anlagen für Prozesswärme oder wie auch immer. Die dürften sie aber natürlich nicht in Betrieb nehmen, weil die einfach schon nicht mehr in der Wartung stehen oder auch nicht mehr akzeptiert sind. Und jetzt hat man gesagt, man ändert das, sie können den Fuel Switch machen. Also wenn sie sowas haben, können sie auch Öl nehmen. Ja. Schön und gut, aber es muss am Ende des Tages von den Bezirksregierungen vor Ort auch umgesetzt und freigegeben werden. Und schaut das mal, wir sind ja beide im schönen Nordrhein-Westfalen mit unseren Einrichtungen zu Hause. Da erlebst du hier genau das Gegenteil. Da sagen mir Mittelständler, dann gehen wir zur Bezirksregierung, sagen, die haben ja nichts von gehört und es gilt eigentlich das Recht unverändert. Da ist die Bundesregierung ankündigungsstark, aber nicht umsetzungsstark. Und das muss sich auch ändern.
Ja, meine Damen und Herren, heute sind Sie Zeuge geworden eines Gesprächs zwischen einem eher optimistischen und einem eher pessimistischen Ökonomen. Wie genau der Gaspreisdeckel wirken soll, wissen wir beide noch nicht so richtig. Und damit haben wir schon das Gesprächsthema für die nächste Woche, wo wir dann diese Diskussion heute vertiefen werden. Ich gehe davon aus, dass in der nächsten Woche auch wieder ein Pessimist und ein Optimist aufeinander stößt. Und mal sehen, wie es wird. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank. Vor allen Dingen dir, lieber Michael.
Ich danke dir, lieber Bert. Vielleicht wechseln wir dann doch mal die Rollen, ne, mit dem Optimist und Pessimist.
Nein, also ich sehe uns so herabschmieren, das glaubst du gar nicht. Also.
Ja, ich bin ja auch, aber ich glaube, dass der einzige Weg, um das zu verhindern, liegt halt in der Tat, indem man hier, das sagen wir auch alle, also es gibt ja auch, sagen ja auch Unternehmer zum Beispiel bei dem Strompreis, warum soll ich denn jetzt den hohen Strompreis zahlen, damit die Landwirte, die sich irgendwelche Solarpaneele auf den Acker gestellt haben, da noch mein Geld kriegen?
Die Bedingungen werden nie mehr so gut, so schön, so komfortabel wie 2000. Ja,
nie mehr würde ich nicht sein, da wäre ich vorsichtig. Aber es dauert eine Zeit, bis wir wieder so sind.
Naja, also Energie wird teurer bleiben. Wir haben ja subventioniert. Ja,
nicht auf Dauer, wenn irgendwann die Erneuerbaren so eine große Grundlast in einer weiten, zeitlich weit ins Jahr hinein treffen können, leisten können, dann sind wir schon unter anderen Bedingungen.
Nun ja, ich hoffe, du hast recht, aber ich glaube es nicht. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global. Und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.